Es ist wieder soweit.
Hallo.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute werden wir sehr stark improvisieren. Ja, ja, das ist unsere Schwäche. Wir haben auch festgestellt, das ist das Beste, was wir können. Ja.
Also wenn du mit so einem Gag schon rauskommst, dann hast du das Publikum schon.
Ja,
also,
eben. Ne,
hast du ja gerade gehört.
Ja. Genau, Henk, schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Raoul, bist auch bei uns.
Ah, das ist lieb, danke.
Jim hat mal schon kurz gehört. Hallo, Jim.
Hallo.
Und genau, Henk kam ganz schnell ist noch mit dem Mustang hier rübergefahren, meinte, wir haben gesagt, wir haben heute gar nichts, hast du was? Meinte, ja, ich könnte mal vielleicht was improvisieren, mal gucken. Danke, Henk, dass du eingesprungen bist.
Ja, 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 ich war lange weg. Ich hatte ein Schild gesehen auf dem Rummel, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Und dann war ich da lange unterwegs, Achterbahn aufbauen.
Oh ja.
Habe ich auch einmal ganz alleine gemacht, weil
schön.
Der Kollege war krank. Es hat gedauert, aber jetzt bin ich ja wieder da.
Ja, eben hast du noch gesagt, scheiß Spritpreise mit dem Mustang.
Ja, gut, mein Gott, ich fahre nur auf 3 Zylindern. Dann geht's. Ja, was habe ich mitgebracht? Ja, Obst habe ich mitgebracht.
Ach, schön.
Obst habe ich. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, ist mein fantastisches T-Shirt, was
mit
ich extra.
Eine Banane?
Mit einer Banane drauf. Der eine oder andere hat vielleicht schon einen Verdacht, wohin es geht. Die Zeitschrift Rolling Stone, glaube ich, war es, hat vor kurzem eine Liste rausgebracht mit den 500 Alben. Jim hat gerade einen epileptischen Anfall. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall ging es darum, dass sie ein Album auf Platz 1 gesetzt haben. Und das ist das sogenannte Bananenalbum der Band The Velvet Underground. Und das ist zufällig auch eine meiner Lieblingsbands, die ich so habe. Und da habe ich mir gedacht, dann reden wir doch mal gar nicht mal so sehr über dieses Album, sondern eher über die einzelnen Mitglieder von The Velvet Underground. Für alle Spätgeborenen, wir reden über eine absolut stilprägende Band, auch aus den späten 60ern, als sie anfingen, sich gefunden haben. Bekannteste Figur ist, glaube ich, Lou Reed aus dieser Band. Den mag der ein oder andere noch kennen heutzutage. Und ich habe mir gedacht, reden wir mal über diese Band. Was sagt ihr?
Ja, also ich bin... Wie gesagt, Ausnahme kenne ich mich da ein bisschen aus. Wir haben schon mehrfach über die Band schon in unserem Podcast mal gesprochen, auch über die Stadt New York und die Zeit in New York, um die es geht, die wirklich unglaublich spannend war. Da freue ich mich.
Ja, es war so, dass schon 1964 haben sich John Cale und Lou Reed getroffen und haben Gemeinsamkeiten in ihrem zukünftigen Schaffen entdeckt und verstärkt dann noch durch einen Studienkollegen namens Sterling Morrison haben sie dann die Band gegründet. Es gab am Anfang noch einen gewissen Angus McLeis, der für Percussion zuständig war. Der ist aber relativ früh wieder ausgestiegen, weil er schon zu der Zeit eine Kommerzialisierung der Band befürchtet hatte und ausgestiegen ist. Was bei dieser Band nicht einfach nachzuvollziehen ist, was daran jetzt so kommerziell sein soll, weil das waren sie nämlich genau nicht.
Ja, das stimmt.
Also sie waren überhaupt nicht kommerziell erfolgreich. Und spielten tatsächlich auch in ihren frühen Tagen in obskuren Clubs in New York und waren im Grunde genommen nicht sehr bekannt. Dann ergab es sich aber, dass Andy Warhol, der bekannte Pop-Up-Künstler, der damals in New York auch dieses Kulturzentrum The Factory betrieben hat, der ist auf die Band aufmerksam geworden und hatte die Idee, die Band zu seiner Hausband zu machen, für seine Factory. Und die Jungs waren einverstanden, zumal ja auch der Name Andy Warhol für die Band natürlich auch ein ziemlicher Motor war, um bekannter zu werden. Und so hat sich das ergeben. Dann war es aber so, dass Andy Warhol gesagt hat, meine Bedingung ist, dass ihr eine Sängerin aufnehmt in eure Band. Und da kommen wir dann zu einer gewissen Nico. Christa Päffken, ursprünglich aus Köln, die in New York eine Modelkarriere gestartet hatte und in dem Zusammenhang mit Andy Warhol zusammenkam. Und das ist dann im Prinzip auch die Formation, über die wir reden, wenn wir über das Album Andy Warhol genannt, es hat eigentlich keinen wirklichen Namen, bekannt aber als das Bananenalbum. Und damit fing es an. Und dieses Album, auch das damals zu der Zeit kommerziell überhaupt nicht erfolgreich, also das hat nicht wirklich viele Leute interessiert, hat es immerhin geschafft, über die Jahrzehnte zum, laut Rolling Stone, besten Album aller Zeiten zu gelangen. Ja? Und das Besondere war, was haben die gemacht? Sie haben einen sehr experimentellen Sound gemacht, basierend auf einem gewissen Effekt, dem Drone-Effekt, den John Cale entwickelt hatte und auch Lou Reed dann übernommen hat mit seiner Gitarrenarbeit. Und das war das, was Velvet Underground abgehoben hat von vielen anderen Bands und einen völlig neuen Sound entstehen hat lassen. Ja? Und was soll man lange reden, hören wir uns ein Stück an aus der Zeit von dem Album und da habe ich ausgesucht Run, Run, Run vom Bananenalbum von Velvet Underground.
Teenage Mary, said Uncle Dave, I saw my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know who you're gonna find there. You gotta run, 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 take the dragon too. Run, 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 gypsy death of you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, 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 take the dragon too. Run, 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 chip to death in you. Tell you what to do.
So, das war im Grunde genommen eher sogar rock'n'rollig, was sie da gemacht haben. Und das ist auch eine Eigenart dieser Platte, dieser Bananenplatte, dass sie einfach auch ganz verschiedene Stile beinhaltet. Und der sogenannte Drone-Effekt war jetzt vielleicht hier nicht so besonders zu hören. Der basiert darauf, dass Lou Reed damals seine Gitarre, seine Gitarrenseiten alle auf den gleichen Ton gestimmt hat, das sogenannte Ostrich-Tuning, und das hat eben diesen Effekt hervorgebracht.
Ja, das ist interessant, weil also in eine Sendung zum Noise Rock, die ich mal auch ein bisschen längere Zeit gemacht habe, hatte ich mal auch gelesen, dass tatsächlich Velvet Underground wird da oft gelistet als die erste No-Wave-Band. Und in dieser No-Wave-Welt spielt diese wilde Stimmungen von Gitarren unglaubliche Rollen. Ne? Die haben da die Gitarren total anders gestimmt. Eine meiner Lieblings-Gitarrenstimmungen, die kennt der Raoul auch, das ist die F-Sus-Stimmung, wo die vier hohen Saiten auf F-Sus letztlich gestimmt sind und dann BE. Genau, und da kriegt man durch diese wirklich spezielle Stimmung, kriegt man unglaublich diesen Drohneffekt, wo die Resonanzen, da sind auch viel Spiel mit Verstärker und Feedback, ist was Besonderes. Ja, schön. Ja. Auch schönes Beispiel.
Ja, und für alle, die das interessiert, die diese Platte vielleicht gar nicht kennen, würde ich sagen, besorgt sie euch, hört sie euch an. Sie ist extrem vielseitig in ihrem Wechsel von Stilen auch innerhalb einer Platte. Und was ich vorhin schon erwähnte, der Gesang von Christa Päffgen à la Nico, den wir jetzt nicht gehört haben auf dem Stück, den wir aber noch hören werden, weil ich würde mich jetzt gerne den einzelnen Mitgliedern zuwenden. Es war nämlich so, dass Nico nach dieser Platte auch schon wieder ausgeschieden ist aus der Band. Also sie hat nur bei diesem ersten Werk mitgemacht. Und das hat daran gelegen, dass Lou Reed eifersüchtig war auf den Erfolg von Nico, weil sich alle Fotografen auf dieses Fotomodell gestürzt haben. Und er, obwohl er eine Liaison mit ihr hatte, trotzdem sich nicht davon abhielten ließ, gegen sie zu integrieren, und hat dann dafür gesorgt, dass Nico aussteigen musste. Das zweite Problem war, dass die Drummerin, die wir auch noch nicht erwähnt haben, nämlich eine gewisse Mo Tucker, eine der ersten Frauen, die überhaupt jemals in Bands Schlagzeug gespielt haben. Bei ihr ist dann noch die Besonderheit, dass sie nicht gesessen hat dabei, sondern gestanden hat. Sie hat also dieses Schlagzeug im Stehen gespielt und hat auch da einen ganz eigenen Stil entwickelt. Und die und Nico konnten sich überhaupt nicht ausstehen. Was hat sie gesagt? Mo Tucker über Nico. To me, she was just a great pain in the ass. Also die mochten sich überhaupt.
Das ist sehr deutlich, ja. Das ist keine Liebe, oder?
Die war doch auch so ohnehin, allein durch ihre Stimme und auch durch ihr Aussehen, Fotomodell hin oder her, schon kam die sehr unterkühlt rüber und passte letztlich zu dieser androgynen Welt, die sie da geschaffen haben, mit auch ganz eigenwillig gespielten Gitarrensoli und völligen Freakout-Exzessen, aber auch Drone, was übrigens ein stetig, immer wieder repetitiv oder durchgehend genutzter Sound ist, den du spielst in dem Lied. Also da war so viel Neuerung drin in dem Ganzen, du konntest es nicht fassen, und ich musste auch sehr schmunzeln, als du gerade gesagt hast, dass der eine Kollege meint, das wäre doch ein bisschen zu kommerziell, da muss man dann wirklich schon lachen, weil was wäre dann unkommerziell?
Ja, genau.
Das war die Frage, und es geht ja weiter, nachdem Nico ausgestiegen war aus der Band. Und Andy Warhol auch nicht mehr so sehr begeistert war, weil sie eben nicht mehr dabei war. Ach so. Und dann halt Lou Reed und Cale sich besonnen haben auf das, was sie eigentlich hatten machen wollen, nämlich keine Top-Sängerin im Vordergrund stehen zu haben, sondern sich vielmehr auf ihre experimentelle Musik zu konzentrieren.
Und die Stimme, wir haben hier vielfach über französische Sängerinnen der End-60er geredet, im Zusammenspiel mit Serge Gainsbourg, aber meine Meinung zu Nico, da muss man dann, das ist ein acquired taste, wie der Engländer sagt, entweder magst es, auch mit dem Akzent und so weiter, aber wie gesagt, sehr, sehr unterkühlt, das ist sehr eigenwillig, passt gut zu dieser tollen Platte, aber ob man das jetzt immer braucht, ist eine andere Frage.
Ja, und da kommen wir noch drauf, weil ich wollte ja jetzt auf die einzelnen Protagonisten eingehen und habe das dann mal so geordnet, dass ich in der Reihenfolge ihres Aussteigens aus der Band anfangen will. Und die zweite Platte, nämlich die White Light, White Heat von 1968, unterschied sich schon sehr von diesem besagten Bananenalbum. Sehr experimentell, viel radikaler. Und vor allen Dingen auch schon die letzte, dann mit John Cale, also dem Gründer, Mitbegründer der Band. Da waren sie noch zusammen, Lou Reed und John Cale. Nico war schon draußen. Das heißt, wir haben keinen weiblichen mehr Gesang ab da. Wir hören Nico aber gleich nochmal mit einem Solo von ihr. Ja, und nachdem dann dieses zweite Album, White Light, White Heat, draußen war, verabschiedete sich dann auch John Cale. Und dann veränderte sich das alles. Dann kam das dritte Album, einfach The Velvet Underground genannt. Und das war schon was völlig anderes, weil John Cale war raus und das sehr Experimentelle war damit auch raus. Und jetzt übernahm Lou Reed das Kommando über die ganze Band. Und Lou Reed ist eigentlich mindestens wie als Musiker eben auch als Poet bekannt, als Verfasser toller Texte, die er dann immer mehr in diese Songs eingebracht hat. Das dritte Album The Velvet Underground von 1969. Dann ging es weiter, dass nämlich auch Lou Reed ausgestiegen ist aus der Band. Und
man bleibt nicht mehr viel übrig. Also.
Es bleibt nicht mehr viel übrig und es geht trotzdem weiter.
Ach ja, echt?
Ein gewisser Doug Jewell, ein Ersatzmann, übernahm dann im Prinzip die Band und dann gab es noch das Album Loaded von 1970. Das war aber schon stark unter dem Einfluss der Plattenfirma, die damals, ich glaube es war Atlantic Records, die dann gesagt haben, Jungs, wenn ihr weitermachen wollt, dann wir brauchen kommerziellen Erfolg, wir brauchen Songs, wir brauchen eine Platte, die loaded with hits ist. Hits haben sie nie wirklich gehabt. Und durch das Ausscheiden der Köpfe der Band hat sich auch das Gesicht der Band ganz verändert.
Aber warte mal, die Schlagzeugerin war noch dabei?
Die war bis zum Schluss dabei, nämlich bis zum allerletzten Album 1973. Ach,
und sie hat auch gesungen.
Sie hat auch gesungen, auch da kommen wir noch zu. Und dann gab es noch am Schluss das Album Squeeze von 1973, gilt aber unter Fans als das Schwächste, weil es hat nicht mehr viel mit den Anfängen zu tun gehabt. 1973 löste sich diese Band auf und deshalb ist unsere Sendung jetzt auch beendet. Nein, ist sie nicht, weil jetzt gehen wir auf die einzelnen Protagonisten ein.
Darf ich kurz nochmal nachfragen? Also es gibt dann tatsächlich nur zwei Velvet Underground-Alben mit Lou Reed und John Cale.
Die beiden ersten, ja.
Tatsächlich.
Ja, genau. Das ist die Zusammenarbeit der beiden mit Sterling Morrison und der dann übrigens auch ausgestiegen ist. Kommen wir aber alles noch zu.
Auch verrückt, ich meine, wenn man an Band wie Pink Floyd denkt, so dass man, gut, Pink Floyd hat direkt einen großen Namen gehabt, aber es ist gar nicht so selbstverständlich, dass die Gründer steigen aus und anderen können mit dem Namen schnell Band weitermachen, ist wirklich auch, spricht auch dafür, dass die Band wahrscheinlich damals noch gar nicht so groß war, oder?
Nein, der Ruhm
ist nachträglich.
Der Ruhm ist wirklich nachträglich. Also es war sogar so, dass am Ende war dann nur noch Doug Jewell, der sowieso später schon gekommen war, der Einzige war, der noch dabei war. Und der damalige Manager Seth Wick, hieß er, glaube ich, darauf bestanden hat, dass man unter diesem Namen noch weiter produziert. Das hat aber mit den Anfängen schon gar nichts mehr zu tun gehabt. Ne? Bis dann auch Doug Jewell ausgestiegen ist und
Zimmermann
geworden ist. Und dann haben sie es aufgehört. Ja. Konzentrieren wir uns auf die einzelnen Musiker. Und da beginnen wir dann mit der ersten, die ausgestiegen ist, nämlich Nico. Und Nico hat dann angefangen, Soloalben zu produzieren, die dann wiederum aber auch von John Cale begleitet wurden. Also der hat zu ihr gehalten und die haben dann Alben gemacht. Und dann kommen wir auch schon zu dem ersten. von Nico, wobei ich gar nicht auf ihr erstes eingehen möchte, denn das ist das bekannte Chelsea Girl Album von Nico, auch heute noch sehr beliebt. Hatte aber komischerweise nur Kompositionen anderer Musiker. Nico war da im Prinzip nur, in Anführungszeichen, Sängerin. Und das hat ihr dann eben auch nicht gefallen. Sie wollte eigenständige Musik machen. Und das hat sie geschafft mit ihrem zweiten Album The Marble Index von 1968, produziert von John Cale. Und da hören wir jetzt mal, warum sich die Geister so sehr scheiden bei Nico. Denn ihr Gesang, ihr vor allen Dingen ihr Englisch, nennen wir es mal so, ist schon sehr, sehr eigenartig. Da habe ich jetzt ein Stück ausgesucht, was das besonders unterstreicht, weil es ist quasi a cappella, also ohne musikalische Begleitung. Und das Stück heißt Nibelungen. Und das hat wiederum ein bisschen was zu tun mit ihrer deutschen Herkunft, die sie nie ablegen konnte, obwohl sie immer gerne behauptet hat, dass sie eigentlich gar keine Deutsche ist, sondern Kind jugoslawischer Eltern in Budapest aufgewachsen. Das war alles Quatsch. Sie ist aus Köln und Kind der Brauerei-Dynastie.
Das wollte ich gerade sagen.
Päfken Bier kennt in Köln jeder. Da sie aber Kind einer Mutter war, die nicht aus der Päfken-Dynastie war, sondern eine relativ mittellose Frau und dann auch noch evangelisch, was in Köln nicht so gerne gesehen wird, hat man sie dann aus der Familie gedrängt und Nico zog mit ihrer Mutter nach Berlin und hatte dann mit diesem ganzen Päfken-Clan nichts mehr zu tun. Ist dann, wie gesagt, als Model entdeckt worden in Berlin, ist dann über Paris nach New York gelangt und hat dann über Velvet Underground zu ihrem eigenen Stil gefunden. Und das ist auf dem Album The Marble Index und das Stück heißt Nibelungen.
Since the first of you and me asleep in a Nibelungenland, Titanic curses trapped me in a banishment of state. Symbols vanish from my senses, dim and stale the view appears. Symbols captured in a trance vanish from my glance, for the various defenses. Iron forces strike the alarm for the various defenses that choose to be here and there and lose the direction everywhere.
Ja,
was sagt ihr?
Also ist auf jeden Fall nicht als Deutsche zu erkennen, würde ich sagen.
Nicht wahr?
Ja, also da, das ist aber nicht beispielhaft für das ganze Album, nehme ich mal an. Das ist also ein sehr kässer Titel, den du da jetzt ausgesucht hast.
Ja.
Ne, vor allen Dingen, ich musste laut lachen beim ersten Mal, dass sie Nibelungen ja wirklich sehr deutsch dann auch noch singt.
Ja.
Also ich finde das ein super Beispiel, um mal ungefiltert ihre Stimme zu haben, um zu überlegen, wie das im ersten Album noch funktioniert hat, wobei mir ehrlich gesagt der Gesang nie gefallen hat, aber es passt eben. Und wenn du das hier so ungefiltert hörst, dann ist das schon herausfordernd auf jeden Fall.
Ja, und ich finde das großartig, welchen Mut muss man haben, um sich vor ein Publikum zu stellen, in einer Sprache, die einem wirklich nicht liegt, dann trotzdem, ich finde den Gesang sehr intensiv. Ich finde, dass er sehr viel über die Person sagt.
Total. Ja. Also das ist was mich, ich kenne sie überhaupt nicht. Ich kenne jetzt durch dich und durch die Sendung.
Ja, aber du kennst auch das Bananenalbum.
Ja, klar.
Aber da ist sie ja schon sehr.
Ja, aber das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Stück, wie Jim meinte. Da hört man ungefiltert ihre Stimme. Es gibt keine Begleitung, nur einen leichten Hall. Man könnte denken, sie singt irgendwo in einer Kirche oder so. Und das ist genau das Erste. Man ist, wie Hank das meint. Also die. okay, oder wie Jim auch, das ist schon herausfordernd, aber gleichzeitig gibt es schon auch eine Person da hinten und die gleichzeitig stark, aber auch eine gewisse Fragilität im Hintergrund und man hört, diese Stimme ist nicht glasklar, wie man das sonst kennt von solchen Gesangen, und das ist durchaus ja, sehr mutig und wahrscheinlich auch für die Zeit auch nicht so üblich gewesen.
Nein, da schieden sich ja die Geister extrem, und ich finde gerade, also Nico war ja auch als Person eigentlich bedauernswert, weil sie war den Drogen verfallen und hat ihr Leben lang damit zu kämpfen gehabt und packt das eben auch alles in ihre Songs, und wenn man sich darauf einlässt, dann ist das eine sehr spannende Geschichte.
Ja.
Sie ist auch nicht gut ausgegangen, sie ist dann am Ende ihrer Karriere ist sie dann nach Ibiza gezogen und ist dann da auch bei einem Fahrradunfall gestorben. Mhm. 88 ist sie gestorben.
Oh, okay.
Ja, wir müssen auf die, ne? Die Daten sind wichtig. ich war sogar mal in, also begraben ist sie in Berlin tatsächlich mit ihrer Mutter, und ich habe da mal sogar das Grab besucht. Das ist ganz, da stehst du auf einem gottverlassenen winzigen Friedhof in Berlin-Grunewald, und da ist ein unscheinbares kleines Grab.
Auch mit.
Und da steht dann der Name einer doch mit Stil prägenden Person.
Die Bedeutung von diesem Bananenalbum ist ja wirklich sehr groß, sage ich mal. Ne? Also.
Ja, ja. Ich habe ihre Karriere nicht intensiv verfolgt, aber man kann durchaus schon sagen, dass sie sehr depressive Musik gemacht hat.
Absolut.
Dann,
ne?
Das
ja.
wird dann noch dunkler und schwärzer, als wir das eben schon gehört haben. Ne? Ganz, ja, und du sagtest eben so nebenbei, dass in einer Sprache, die ihr nicht liegt, ich weiß nicht, sie wird sagen, mir liegt die englische Sprache. Sie hat halt nur diesen Akzent. Ne? Das heißt ja nicht unbedingt, dass einem die Sprache.
Ihr Englisch
liegt,
war nicht verkehrt. Also,
ne? ja,
es geht um den Dialekt. Ne?
Ja,
also,
genau.
Ich habe zu Hause sogar ein Doppelalbum mit Probeaufnahmen, Rehearsals, ich glaube, es ist ein Bootleg von Velvet Underground, wo man das alles hören kann. Dass sie während der Probesessions hörst du, wie Lou Reed ihr erklärt, wie man etwas betonen muss. Ne? Und zwar auch schon in einem Ton, jetzt mach mal endlich, so ungefähr. Ne? Also da gab es auch schon
Spannung.
Frühe Spannungen. Ne? Und John Cale hat in einem Satz über sie gesagt, sie ist ein Kunstprodukt. Man kann Selbstmord nicht besser verpacken. Also das zu den Bemerkungen von dir.
Ne, auch zu der Musik, die sie gemacht hat.
Dann ein sehr depressiver Mensch gewesen ist. Ne?
Was ist mit John Cale jetzt? War das nicht der zweite oder der...
Gut, dass du es sagst, da kommen wir nämlich jetzt
okay.
zu. Genau, und zwar nach dem Ausscheiden, wie ich schon sagte, von Nico kam dann das zweite Album, was sehr stark geprägt ist von John Cale. Und er hat dann aber nach dem Ausscheiden auch solo weitergemacht. Und bei John Cale ist es so, dass er war zwar von den Kritikern hochgelobt, aber auch kommerziell eher unerfolgreich, was ihn aber selber gar nicht besonders gekümmert hat. Also kommerzieller Erfolg hat ihn nicht wirklich vordergründig interessiert. Und da gibt es ein Album, was ich rausgesucht habe. Und das heißt Paris 1919, wo man dann auch John Cale als Sänger dann hören kann. Und dieses Stück habe ich auch jetzt ausgesucht für uns, das gleichnamige Stück Paris 1919 von John Cale.
Wanting to be seen, she'd open up the doors and maybe carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all. Just casually appearing from the clock across the hall. Here it goes, la 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 la.
Klingt schon anders als Nico Solo, oder?
Oder als Velvet Underground. Und also mein, gut, dass du vorher gesagt hast, dass er aus der klassischen Ecke kommt, das hört man ja hier, ne?
Er hat ja auch Geige gespielt.
Er hat?
Ja.
Geige gespielt.
Geige, ja. Violine, Piano, Bratsche. Also schon sehr vielseitig.
Also auch bei Velvet Underground.
Ja, natürlich.
Und ja, also ja, das muss ich sagen, seine Stimme ist nicht so schön, also ich will nicht sagen, dass es nicht schön ist, aber es ist nicht so, was ich gerne mag, sag ich mal. Und aber hier sehr, sehr orchestral, sag ich mal, ne? So, und ja, irgendwie ein bisschen, was im Vergleich zu den anderen zwei Hörproben, die wir hatten, wo, mit sehr starken Identität und Charakter, das hier ist ein bisschen weniger auch Charakter drin, ein bisschen mehr so, ja.
Also stimmlich findest du, oder hat es dir auch musikalisch nicht zugesagt?
Och, also es hat mich nie so gepackt, sag ich mal.
Was sagst du, Raoul?
Ich wollte sagen, ja, so ein bisschen Art-Pop-mäßig, Chamber-Pop-mäßig, Barock-Pop wird mir dazu einfallen. Ja. Die Musik fand ich ganz witzig, die Stimme, ja. Ich kenne das Solowerk von ihm kaum, also das 1919, ein bekanntes Werk von ihm ist, das weiß ich, aber ich habe sonst mich damit nicht so beschäftigt. Insofern in der Tat auch ganz anders als Velvet Underground.
Total.
Total. Ich bin ja immer noch verblüfft, dass der nach dem zweiten Album ausgestiegen ist. Echt, das muss ich gestehen.
Wahrscheinlich wurde es ihm zu kommerziell.
Also die beiden haben sich gestritten, nämlich an, und kamen nicht mehr miteinander zurecht.
Das ist richtig.
Das war der Grund für den Ausstieg.
Das ist richtig. Lou Reed ist, glaube ich, auch eine relativ streitbare Person gewesen und hat sich gerne mit allen möglichen angelegt. Immerhin hat John Cale als erfolgreicher Produzent weitergearbeitet, nämlich für zum Beispiel Patti Smith mit Brian Eno zusammen, und auch die Stooges hat er produziert, bis hin zur deutschen Band The Element of Crime, wenn die jemand kennt, und die Happy Mondays waren auch dabei. Also ein sehr vielseitiger Musiker, der, wie gesagt, nach seinem Ausscheiden von Velvet Underground damit dann auch nicht mehr großartig was zu tun hatte. Ne?
Also der Song hat angedeutet, den du gerade gespielt hast, weniger seine stimmlichen Fähigkeiten, sondern vielmehr seine Lust an Sounds und damit zu spielen. Und das sind ja auch sehr wendungsreiche Songs und sehr unterschiedliche Sachen. Das heißt, wenn du jetzt dieses Stück hörst, dann kann das nur ein Anlass sein, sich mal weiter in das Werk zu vertiefen.
Ja.
Im Übrigen war er Brite, was man auch deutlich gehört hat.
Nein, er war Waliser.
Also jedenfalls, ja, Brite.
Ach, Brite, entschuldige, ja, das sind ja Briten. Ja,
und das ist auch schon unterschiedlich auf jeden Fall. Das ist schon lustig, dass sich da so ein Waliser und ein New Yorker da irgendwie zusammenfinden und maßgebliche Sounds zusammenschneidern. Jedenfalls eine sehr interessante Persönlichkeit, wo du auch in allen möglichen Favoritenlisten von bekannten Persönlichkeiten aus der Zeit immer wieder hörst. John Cale ist dann durchaus gut genannter Name.
Ist es denn tatsächlich so, dass geübte Ohren, die dann Velvet Underground hören, sagen können, das ist ganz klar der John Cale Einfluss hier? Kann man den John Cale, also auch gerade ausgehend von den Soloalben, den John Cale in Velvet Underground erkennen? Weil für mich war das immer sehr stark Lou Reed orientiert.
Jein, also gerade das zweite Album ist sehr stark von John Cale beeinflusst. Und was er danach gemacht hat, waren völlig andere Sachen. Ne? Also ich glaube, da kann man jetzt nicht unbedingt sofort den Rückschluss ziehen. Das kenne ich, weil das hat er auch schon bei Velvet Underground gemacht.
Oder so. Vielleicht was Jim gerade meinte, ne? Diese Liebe zum Sound, Velvet Underground hat schon sehr viel experimentiert und wie du es meintest, das vielleicht war das John Cale, der eher diesen Sound-Aspekt in einen ganz anderen Stil geprägt hat letztendlich.
Ja, aber das gilt, wie gesagt, vor allen Dingen für die beiden
ersten Alben. Ja, genau, da wo er dabei war.
Ne? Und danach hat sich das alles verschoben.
Auch Lou Reed später hat in seinen späteren Werken hat auch nicht mehr so den großen Bezug zu Velvet Underground gehabt. Das war auch gute Musik trotzdem, aber nicht mehr so dieses experimentelle wirklich Liebe zum Sound und was Neues und ne, war schon.
Das ist ja der, zu dem wir jetzt kommen, nämlich der dritte Aussteiger aus der Band. Lou Reed, ja gut, über Lou Reed kannst du im Prinzip eine eigene Sendung machen. Also so viel Output wie er hatte keiner von den anderen Mitgliedern, also bei weitem nicht. Ne? Also Lou Reed hat extrem viel gemacht und auch wirklich äußerst unterschiedliche Sachen gemacht von seinem ersten Album ausgehend, wo er noch quasi wie ein Singer-Songwriter rüberkommt, dann rüber über Glamrock aus dem Transformer-Album, eins seiner erfolgreichsten Alben, dann Art-Rock und Hard-Rock bei Rock'n'Roll Animal oder auch Noise. Hat er gemacht mit Metal Machine Music. Das ist ein Album, ja, da kriegt hier einer rechts von mir, der kriegt Zustände.
Was ist los, Raoul?
Metal Machine Music haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Über
den
dieses
liebst
Album.
Du doch.
Ja.
Das,
danke. Ich muss weg jetzt.
Ja, das war ja nur ein Racheakt, ne? An
so wurde es damals in der Sendung erklärt.
Ja. Ja. Er selber hat es aber auch später noch anders gesagt. Ne? Also ja. Er hat das schon ernst gemeint, auch in einer gewissen Weise. Und heute gibt es genug Leute, die ich kenne, die das gut finden.
Ja.
Ich persönlich finde es zumindest interessant aus der Zeit heraus, aber da brauchen wir jetzt gar nicht lange drüber reden.
Jim, ich möchte nicht wissen, was du für Leute kennst.
Ja.
War das dieses Computer-Ding, ne? So ein Computer-Ding.
So ein weißes Rauschen war das.
Ah ja, so war das, genau.
Ja, das war schon sehr anspruchsvoll. Ne? Ja. Er hat ja dann später auch noch mit Metallica zusammengearbeitet. Ne? Hat mit Metallica ein Metal-Album aufgenommen. Lulu heißt das. Wird von Fans von Lou Reed und gleichzeitig
von Metallica
gehasst, ja. weil beide sagen, das ist ja nicht das eine und nicht das andere. Ja. Ich hingegen finde es gut.
Okay.
Ich mag das hören. Also es ist der Metallica-Sound schon jetzt, sage ich mal, relativ glatt. Also es ist nicht mehr das, was Metallica in ihrem Wesen ausgemacht haben. Aber es ist Metal und dann hörst du aber den Gesang von Lou Reed, der mit Metal nie irgendwas zu tun hatte, der dann drüber kommt und ich find's eigentlich
auch, okay. Ich find's
eigentlich auch ganz gut. Lulu heißt es. Hab ich auch zu Hause. Ich möchte aber tatsächlich auf sein zweites Album gehen, was er nach der Trennung herausgebracht hat, und das ist das berühmte Transformer-Album von 1972. Take a Walk on the Wild Side kennt wirklich jeder, wird auch heute immer noch gerne gespielt bei so flauschigen Sendern wie WDR4 oder so, wobei die, glaube ich, nicht genau wissen, worum es in dem Song eigentlich geht.
Hat ich auch mal damals bei der erklärt. Ja.
Könnte eventuell dann der Kirchenvertreter bei WDR4 sagen, das können wir nicht so spielen. Ne? Weil, wie wir ja alle wissen, geht es da ja um sexuelle Praktiken, die jetzt nicht unbedingt ins Nachmittagprogramm von WDR4 passen. Egal. Ich habe
ein wunderschönes musikalisches Korsett eingegossen.
Ja, absolut wunderbar. Aber ich habe mich für einen anderen Song entschieden und der gehört wirklich zu meinen persönlichen Top 10 Songs ever für alle Zeiten, und das ist Perfect Day vom Album Transformer von 1972.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day.
Also beweist sowieso, ist ja tausendfach gecovert worden, das Stück auch, seine unverwechselbare Stimme einmal mehr. Auch in der schönsten Ballade steckt immer bei ihm auch die Gosse und das schwierige New York der Anfang 70er. Oder ja, also so eine absolute, auf einem Major-Label erscheinende Underdog-Platte eigentlich mit Hitpotenzial, schon sehr erstaunlich.
Genau, und dazu habe ich nämlich ein schönes Zitat eines Journalisten namens Lester Banks, der geschrieben hat, Lou Reed ist der Typ, der Heroin, Speed, Homosexualität, Sadomasochismus, Mord, Frauenhass und Selbstmord mit Würde und Poesie und Rock'n'Roll versehen hat. Und gerade jetzt beispielhaft an diesem Song, was hat der noch mit Velvet Underground zu tun?
Ja, ja.
Eine völlig andere Welt, oder?
Also das hat ja damals Jim auch gesagt, diese Stimme ist eigentlich unglaublich, dass er mit so einer nasigen Stimme eigentlich so berühmt geworden ist. Ich meine, die setzt er traumhaft ein. Das ist nicht, aber das ist wirklich ganz, ganz eigenartig und auch in diesem, speziell in diesem Song. Das gibt diesen Song einfach eine unglaubliche Dimension, finde ich. Also schon. Aber wie gesagt, man sieht noch die letzten Spuren von Kokain noch an den Nasenlöchern.
Ja, es ist übrigens das zweite Mal, dass wir diesen Song hier im Podcast haben, weil der Timo hat die bei seiner Sendung Einsame Insel.
Ah ja.
Also hat er den Song auch, Groß an Timo hier an dieser Stelle.
Oh, dann hat er doch einen guten Geschmack.
Ja, hat er natürlich auch. Ja. Wobei beim Lou Reed muss man auch immer sagen, so ein gewisser, meint er wirklich alles so, was er sagt und singt, ne? Da ist immer ein Subtext dabei, ne? Immer Ironie. Oder Sarkasmus teilweise auch,
dass Sarkasmus trifft es schon,
ein ja. Lou Reed ein Perfect Date tatsächlich ernsthaft haben kann und darüber dann
so also ich nehme ihm das ab, doch.
Ich stimme dir völlig zu, das ist ironisch gemeint, wenn man die restlichen Texte der Platte hört, dann wird es schwierig, das in eine positive Deutung umzumünzen irgendwie, aber für mich ein klarer Poet und wenn er eine andere Stimme gehabt hätte, wäre es eine ganz andere Musik. Also diese Stimme war so wichtig, sowohl schon für Velvet Underground als auch für seine vielen Soloplatten, wo es eine Menge interessante Sachen gibt, bis zu New York zum Beispiel, die in den, wann kamen die raus? 90ern oder so.
Ja. Die war in den 90ern, Anfang der 90er. Ja, also für alle, die sich für Lou Reed interessieren von unseren Zuhörern und sich noch nicht so damit beschäftigt haben. Sie haben richtig viel Arbeit vor sich. Also das
auf jeden Fall.
Eine Menge Zeug produziert. Bis er dann 2013 die Zeche zahlen musste für seinen jahrelangen Drogenkonsum, dem er ja auch unterlegen ist und nach einer Lebertransplantation dann gestorben ist.
Mhm. Als Ehemann von Laurie Anderson. Ne?
Genau, Laurie Anderson und Lou Reed waren ja sowas wie John und Joko zu ihrer Zeit. Ne? Kann man, glaube ich, so schon fast sagen. Laurie Anderson ist dann nochmal ein extra Thema, was wir heute nicht aufmachen werden. Ne? Ja.
Und die Schlagzeugerin, ist sie jetzt, immer noch bei Velvet Underground?
Die ist immer noch da. Und Mo Tucker, eine tolle Frau, Schlagzeugerin, tatsächlich auch in irgendeiner Rangliste wieder auftauchend als eine der besten Schlagzeugerinnen. Kenne ich jetzt eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Aber dafür steht sie. Und ist nach der Karriere bei Velvet Underground als eine der letzten dann eben gegangen und hat sich dann komplett aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, weil sie eine Familie gegründet hat mit ihrem ja, damaligen, was weiß ich, Mann oder Lebensgefährten, weiß ich nicht, Kinder bekommen und sich völlig zurückgezogen. Und dann erst wieder zurückgekommen ist Ende der 80er Jahre, als sie dann angefangen spät, ja, hat, nochmal Musik zu machen. Es gab ja zwischendurch, Anfang der 90er, gab es nochmal ein Reunion, eine Reunion-Tour von The Velvet Underground, die ich sogar selber gesehen habe, in Hamburg, live gesehen.
Mit Lou Reed?
Alle. Also die komplette Gründungscrew hat nochmal eine Reunion-Tour gemacht. Das war, glaube ich, 92. Und da habe ich sie in Hamburg gesehen. Auch interessant, weil im Publikum war eine relativ große Gruppe von amerikanischen Soldaten, die irgendwie nicht einverstanden waren mit dieser Performance, die was anderes erwartet hatten und dann rumgepöbelt haben, ja, und dann Lou Reed von der Bühne zurückpöbelte. Es war ein sehr eigenartiges Konzert. Aber ich habe sie dann tatsächlich nochmal gesehen. Ne? Ja, und dann habe ich jetzt zum Abschluss, weil über Sterling Morrison können wir nicht groß reden. Der ist nämlich ausgestiegen und hat nichts mehr gemacht. Der hat gesagt, ich gehe jetzt an die Uni, ich werde eine Uni-Karriere starten. Hat dann da, glaube ich, als Literaturprofessor ganz andere Sachen gemacht. Das letzte verbleibende Gründungsmitglied, Mo Tucker, hat dann ein Album rausgebracht, was ich auch zu Hause stehen habe. Und das ist das Life in Exile. Und da habe ich ein Stück rausgesucht, wo man dann auch ihr Schlagzeugspiel ganz gut.
Also sie spielt auch Schlagzeug in dem Song. Also
sie ja, sie ist Schlagzeugerin geblieben. Ne?
Oh ja, okay.
Hat aber auch komponiert.
Weißt du, von wann das ist, zufällig?
Das ist von 89.
Weil sie hatte noch dieses Playing Possum Mini-Album rausgebracht. Das war auch wunderbar, sehr rudimentär. Also wenn es jetzt heißt, sie war eine der besten Schlagzeugerinnen, dann wird sich das kaum auf die Technik konzentrieren, sondern eher auf den Effekt, den sie erzielt mit ihrem Spiel.
Genau, so sehe ich es auch.
Hört man sie auch singen?
Ja, ja. Das hören wir jetzt in dem Stück Work von Mo Tucker von 1989. Also viel später als Velvet Underground.
Ja.
Auch wenn das jetzt neu klingt, neuer klingt als Velvet Underground, hat das schon noch viele Spuren.
Aus der Zeit. Das wollte ich gerade sagen.
Ja. Und auch das noch rudimentärere Playing Possum Album von davor, das sind alles Reflexionen aus der Zeit. Und ich verweise auf so Stücke wie I'm Sticking With You, so kleine Pop-Oddities, fast kinderliedartig, wo sie sehr nett singt. Sie hat eine nicht besonders trainierte Stimme jetzt, aber so wie sie es mit Lou Reed singt, auf diesen Stücken, gibt ja auch noch Outtake-LPs von Velvet Underground und so weiter. Mhm. Wunderbar, also ab und an kam das super rüber, wie sie gesungen hat. Und hier, das ist eine Platte, Da fallen mir dann so Gruppen ein wie Feelies und andere, die eben diesen Sound dann irgendwie auch übernommen haben und zu ihrem gemacht haben.
Ja, ja.
Und war ein geiler Song eigentlich. Also ja. Das fand ich wirklich toll. Also
und eigentlich noch am nahesten dran, ja, genau, an der Band.
Dafür, dass sie so spät
von allen wieder Protagonisten.
Ja, ja, genau.
Ja, stimmt, ja.
Und wer hat Gitarre gespielt auf dem Album?
Lou
Reed.
Ach ja.
Also so kam das wieder zusammen.
Ah ja. Hm.
Also ich habe mich ja im Rahmen meiner Sendung über die 60er, die ich ja vor kurzem produziert habe, auch nochmal intensiv beschäftigt mit Velvet Underground. Es gab bei Velvet Underground immer ein paar Titel, die ich ganz nett fand, aber so das Großwerk war ich eher zurückhaltend, aber ich habe mich nochmal näher mit denen beschäftigt. Die haben einfach viele absolut geile Sachen gemacht und tatsächlich absolut stilprägend für den Indie-Rock, der dann in den 90ern und noch später sich entwickelt hat. The Feelies sind eben genannt worden. Die Feelies habe ich höchst zum ersten Mal anders und sehe diese klare Verbindung auch zu Velvet Underground. Also eine ganz extrem, extrem wichtige Band gewesen. Die
auch,
mit
viele,
so
auch viele Punk-Bands haben sich noch auf sie berufen. Ja, also, ne? Obwohl die gar keinen Punk gemacht haben, aber da sind die Wurzeln auch zu finden.
Vielleicht eher in der Lebenseinstellung wieder, wie bei diesen No-Punk-Geschichten in den New York der 80er oder frühen 70er oder Mitte 70er. Was ich noch sagen wollte, ist nochmal im Rückgriff auf John Cale. Wenn man sein Geigenspiel, was er auf der ersten Platte auch zum Teil sehr effektvoll eingesetzt hat, in so einer psychedelischen Weise, dann würde ich mir Venus in Furs anhören, weil das da wirklich wunderbar rüberkommt. In so repetitiven Schleifen konstruiert er ein völlig eigenes Soundbild.
Ja, und auch der Gesang von Nico auf dem Bananenalbum, den wir heute nicht gehört haben, weil wir ihr Solo-Stück gehört haben, auch ganz, ganz prägend. Und I'll Be Your Mirror, ein wunderbares Stück gesungen mit dieser eigenartigen Deutsch-Englisch-Version, die Nico da, also für alle, sag ich mal, jungen Zuhörer, die wir in Massen haben, eigentlich nur, besorgt euch dieses Album. Es ist nicht umsonst auf dieser Liste ganz weit oben. Ja. Das war mein Beitrag.
Der vielen Dank für deine improvisierte Folge. Vielleicht noch schnell eingesprungen.
Vielen Dank.
Und das ist doch nur eine kleine Schwäche eigentlich, die wir haben. Und ja, vielen Dank auch an allen, die Mitschreiter heute hier. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, das hat euch so gut gefallen. Das war ich habe unglaublich viel gelernt und bin sehr dankbar dafür. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und
Vinyl.
Ja, das sind wir. Genau. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, tschüss.
Bye. Ciao.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Is Was Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Is Was Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.